Liebe Gemeinde, wie oft wurde er schon gemalt, Jesus Christus am Kreuz? Jede Epoche der Kunstgeschichte hat ihren eigenen Zugang zu diesem Motiv gesucht. Und auch manche Künstler, die gar keine Christen waren, konnten an diesem Mann vom Kreuz nicht vorbeigehen. Er hat sie angezogen und abgestoßen, er hat sie verwirrt und fasziniert. Und wir wollen heute Morgen miteinander das älteste Gemälde betrachten, das älteste Gemälde, das von diesem Schandort existiert. Es ist entstanden etwa 1000 Jahre vor dem Ereignis selbst. 1000 Jahre vorher. Und doch hat dieses Gemälde, ein Gemälde aus Worten natürlich, so exakt und so differenziert den Vorgang beschrieben, als hätte der Maler direkt dabei gestanden, als es geschah. Dieses Gemälde muss ein göttliches Gemälde sein, denn kein Mensch hätte 1000 Jahre vorher dieses Wissen haben können. Kein Mensch hätte 1000 Jahre vorher dieses tiefe innere Verständnis haben können, diesen Weitblick auf das Kreuz. Und das ist auch die Überschrift, die wir für unseren Predigttext heute Morgen wählen. Weitblick auf das Kreuz. Der Maler, dessen Gott sich in diesem Fall bediente, den Gottes Geist gewissermaßen inspirierte, ist uns bekannt. Es ist der König David. Und David macht in diesen Versen genau das, was Paulus später in Galater 3, Vers 1 beschreiben wird. Euch wurde Jesus Christus vor die Augen gemalt, und zwar als Gekreuzigter. Genau das geschieht in diesem 22. Psalm. Es ist darum auch nicht erstaunlich, dass dieser Psalm im Neuen Testament etwa 15 Mal zitiert wird, beziehungsweise eine Anspielung auf diesen Psalm erfolgt und immer im Zusammenhang mit dem Messias. Und wenn Sie noch tiefer und besser verstehen wollen, was damals eigentlich geschah, dann sollten Sie diesen Psalm studieren, den die frühe Kirche das fünfte Evangelium genannt hat. Die haben den Psalm 22 das fünfte Evangelium genannt. Die vier anderen Evangelien beschreiben die Geschichte des Kreuzes. Die Briefe des Neuen Testaments und allen voran Paulus erklären die Bedeutung des Kreuzes. Und Psalm 22 gibt uns bereits 1000 Jahre vorher das ganze Bild. Dieser Text gehört wahrscheinlich zu den geheimnisvollsten Stellen des Alten Testaments und er führt uns mitten unter das Kreuz, mitten vor das Kreuz. Und es ist entscheidend für unser ganzes Christenleben, dass wir genau verstehen, was damals geschah. Was für uns geschah, so wie wir es auch in dem Lied gehört haben. Es gibt so viel Verwirrung um das, was Christus getan hat, so viel Verfälschung. Es gibt so viel Missverständnisse und so viel abwegige Gedanken dazu. Und auch dieses Jahr der Stille, das ja jetzt im großen Stil über uns hereingebrochen ist, trägt dazu bei, viele falsche Vorstellungen von Jesus zu transportieren, davon, wie man zu ihm Kontakt aufnehmen könnte. Da werden bestimmte mystische und esoterische Vorstellungen mit biblischen Vorstellungen vermischt. Und deswegen haben wir ja auch ein Buch dazu geschrieben, um diese Auseinandersetzung aufzunehmen, um das deutlich zu machen. Gestern habe ich erfahren, ich gebe das hier mal nur als Gebetsanliegen weiter, dass das IC Medienhaus, das ist der Auslieferer für die Stiftung Christliche Medien, die Auslieferung des Buches verweigert. Weil man also hier im Grunde genommen verhindern will, dass diese Information ins Land geht. Das IC Medienhaus ist gewissermaßen ein Organ dieser Stiftung Christliche Medien, aber es liefert auch aus für kleinere Verlage, wie etwa den CLV Verlag, der unser Buch herausgibt. Und der CLV Verlag steht ganz fest, der sagt, wir finden andere Auslieferungswege, wir finden andere Wege, auch das Buch bekannt zu machen. Ich denke, es ist einfach ein Gebetsanliegen, das nicht verhindert wird, die Informationen, die darin enthalten sind, wirklich in unserem Land möglichst weit zu verbreiten. Und Es ist ein Vorgang, der deutlich macht, denke ich, dass es hier um einiges geht. Sonst würde man nicht versuchen, mit allen Mitteln die Veröffentlichung dieses Buches zu verhindern oder zumindest auf einen engen Raum zu begrenzen. Es geht ja nicht um irgendwelche vordergründigen Dinge. Es geht letztlich um die Frage, wer ist Jesus? Und was ist der wirkliche Zugang zu ihm? Und wie kann ich ihm begegnen? Und was bedeutet er für mein Leben? Und umso wichtiger ist es, dass wir einen unverstellten, klaren Blick auf dieses Kreuz bekommen. Und genau das will uns auch Psalm 22 schenken. Vordergründig betrachtet könnte man meinen, David beschreibt hier eine Notsituation aus seinem eigenen Leben. Aber es gibt kein Ereignis aus dem Leben Davids, ist uns keins bekannt, das zu den Einzelheiten des Psalms irgendwie passen würde. Natürlich, er wurde verfolgt von Saul, von Absalom, aber das gibt das noch nicht her. Und David sagt in diesen 32 Versen mehr, als er zu diesem Zeitpunkt selbst verstehen kann. Und er weiß das mit Sicherheit auch. Er weiß sicherlich, dass da ein großer Überschuss ist, den er noch nicht versteht. Er beschreibt ein Ereignis, von dem er nicht weiß, wann es eintreten wird und wie es eintreten wird. Er beschreibt eine Person dort, die kein Schuldbekenntnis braucht und die keine Feinde verflucht. Das ist in diesem Zusammenhang auch ganz auffällig. Kein Schuldbekenntnis und keine Verfluchung der Feinde. Petrus hat in seiner Pfingstpredigt damals über David gesagt, in Apostelgeschichte 2, David war ein Prophet und hat die Auferstehung vorhergesagt. Hat Petrus über David gesagt. Und von Psalm 22 her müssen wir ergänzen, David hat nicht nur die Auferstehung vorhergesagt, sondern er hat auch die Kreuzigung vorhergesagt. Und das in einer faszinierenden Detailgenauigkeit. Und wir wollen jetzt diesen Weitblick auf das Kreuz mit Psalm 22 nehmen, der uns ganz nah an den Herrn Jesus heranführt. Und wir wollen fragen, wer ist der Gekreuzigte? Das ist die Leitfrage. Wer ist der Gekreuzigte? Und das Erste, was wir hier sehen, der Gekreuzigte ist der verlassene Christus. Also erstens der verlassene Christus. Und das sehen wir so deutlich in den ersten 6 Versen, einem Psalm Davids vorzusingen, nach der Weise die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Der verlassene Christus. Schlaumeier haben gesagt, das ist ja kein Wunder, dass das alles so zusammenpasst, der Weg Jesu mit dem Psalm 22. Jesus hat diese Worte natürlich gekannt als Jude und er hat sie dann eben in der Situation zitiert. Das ist doch keine Prophetie. Richtig, Jesus hat diesen Psalm sicher gekannt. Und er hat ihn gebetet und wahrscheinlich hat er sogar den ganzen Psalm am Kreuz gebetet. Aber dadurch lässt sich doch dieses Geheimnis nicht wegerklären. Hier werden ja nicht nur Gebetsworte geschildert, sondern was wird hier geschildert? Ein Ereignis. Und daran sind ja außer Jesus auch noch viele andere Menschen beteiligt, die alle kein Interesse daran hatten, Psalm 22 zu erfüllen. Die Psalm 22 zum größten Teil wohl auch gar nicht kannten, denken Sie an die römischen Soldaten. Da werden die meisten kaum Psalm 22 gekannt haben. Und doch verhalten sie sich so, wie Psalm 22 beschreibt. Das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Jesus selbst behält in jedem Moment den Überblick. Er weiß genau, jetzt erfüllt sich das, was David im Psalm 22 geschrieben hat. Und Jesus wird Angst gehabt haben vor den kommenden Stunden. Gleich am Anfang, hier in Vers 2, steht das Schlimmste, was am Kreuz geschah. Also Psalm 22 fällt, wenn man so will, mit der Tür ins Haus. Kein langer Anmarsch, sondern gleich am Anfang kommt das Schlimmste. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der verlassene Christus. Denn alles, was jetzt noch folgt an Schrecklichem, das trifft Jesus umso brutaler, umso härter, weil es eben unter dieser Voraussetzung geschieht, dass er verlassen ist vom Vater im Himmel. Und darum packt unseren Herrn ein so tiefes Bangen und eine so bestürzende Angst, Das wird am meisten spürbar wahrscheinlich im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzt, wie uns der Arzt Lukas berichtet. Eine panische Reaktion des Körpers. Bedenken wir, Jesus hatte noch eine ganz andere Nähe zum Vater im Himmel, als wir sie haben. Unvorstellbar nah. Und vielleicht kann man das mit einem einfachen Vergleich sich deutlich machen, wenn ein Ehepartner stirbt, wenn die beiden eine ganz enge, gute Ehe geführt haben und ganz viel zusammen waren und ganz innig miteinander verbunden waren, empfindet der Zurückbleibende sicherlich dieses Abgerissensein von dem anderen noch viel, viel schlimmer und tiefer, als wenn man ohnehin verhältnismäßig getrennt nebeneinander hergelebt hätte. Und so war das bei Jesus, der noch eine ganz andere Nähe zum Vater hatte als wir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott von Gott getrennt. Und wir müssen ganz klar sehen, Jesus war wirklich von Gott verlassen, obwohl er Gottes Sohn in jeder Sekunde geblieben ist. Das ist unfassbar. Verstehen Sie, Jesus fühlte sich nicht nur von Gott verlassen, sondern er war von Gott verlassen. Das wird ganz deutlich gesagt. Und Paulus hat später erklärt, warum das nötig war. Er hat gesagt, in 2. Korinther 5, 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich den Herrn Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus wurde zur Sünde. Er wurde, wie Galater 3, 13 sagt, ein Fluch für uns. Er hat diesen Fluch nicht nur getragen, sondern er ist dieser Fluch geworden. Er hat die ganze Sünde am eigenen Leib gehabt. Es war alles auf ihn gelegt. Auf ihn, den völlig Sündlosen, der deshalb ja sein Leben als Schuldopfer geben konnte, weil es nicht verwirkt war durch eigene Schuld. Und weil der heilige Gott nichts mit Sünde zu tun haben kann, muss er den geliebten Sohn in diesen Stunden verlassen. Alle Schuld liegt auf Jesus. Und da kann auch sein Vater im Himmel und gerade sein Vater im Himmel keine Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist die ganze schreckliche Wirklichkeit dieser Situation. Und darum ist es eine lächerliche, eine blasphemische, eine gotteslästerliche Verharmlosung, wenn liberale Theologen sagen, naja, einer, der weiß, dass er am dritten Tag auferstehen wird, für den ist der Tod ja wohl nicht so schlimm. Sie haben nichts kapiert, aber auch wirklich nichts kapiert, was das für den Herrn Jesus bedeutet hat. In diesem Moment, da erlebt er gleichzeitig zwei Wirklichkeiten, die der Herr vorher nicht am eigenen Leibe erfahren hatte. Nämlich einmal die Trennung vom Vater. Und wie anders war es sonst immer gewesen, wenn Sie hier Vers 11 sich ansehen, da sagt der Psalmist, auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Das heißt, da war immer eine Verbindung. Da war nie eine Trennung. Da war nie der Hauch einer Trübung. Und jetzt die Trennung vom Vater, das ist die eine Wirklichkeit, die der Herr Jesus erfährt, und dann die Wirklichkeit der Sünde, die auf ihn geladen ist. Er hatte nie eine Sünde erfahren, im Handeln, im Denken, im Reden, unvorstellbar. Und jetzt trifft ihn dieses beides, die Trennung vom Vater und die Schuld der Sünde. Und dadurch wird alles, was sonst noch passiert, umso schlimmer. Das ist wie bei einem schon geschwächten Körper nach einer Operation. Wenn dann noch eine Infektion dazu kommt, trifft sie ihn umso härter. Und so trifft den Herrn Jesus alles, was jetzt noch kommt, umso härter, wegen dieser Trennung vom Vater und der Wirklichkeit unserer Sünde. Und dennoch hört unser Herr nicht auf zu beten. Vers 2. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesang Israels. Jesus klammert sich an die Hilfe des Herrn, auch wenn sie fern scheint. Und hier ist von Nacht die Rede. Er hing doch tagsüber am Kreuz. Warum Nacht? Weil ab der 6. Stunde, ab 12 Uhr mittags, tiefe Finsternis über dem Land war, wie die Evangelien schreiben. Es war Nacht über diesem Kreuz. Ab der 6. Stunde, ab mittags um 12, war es stockfinster an jenem Ort. Markus 15, Vers 33. Und doch klammert sich Jesus noch an den, der ihn verlassen hat. Schauen Sie, wie der Herr das sagt. Du bist heilig. Also er klammert sich an Gottes Charakter, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Du allein verdienst Lob. Du allein verdienst alle Anbetung. Weil du heilig bist, weil du in deinem Charakter vollkommen bist. Und er klammert sich nicht nur an Gottes Charakter, sondern in Vers 5 auch an Gottes Macht. Er erinnert daran, wie Gott diese Macht in der Geschichte seines Volkes immer wieder eingesetzt hat. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Das hat Israel ja immer wieder erlebt. Und daran klammert sich der Herr am Kreuz, an den Charakter des Vaters, an die Macht des Vaters. Und das zeigt uns übrigens den Fels, auf den wir uns jederzeit stützen können. Wenn es ihnen die Füße wegreißt, das bleibt immer noch. Sie dürfen sich an den Charakter des Gottes klammern, der sie erlöst hat. Und sie dürfen sich an die Macht Gottes klammern. Dann nehmen Sie sich diese beiden Verse, Vers 4 und Vers 5 vor und lesen Sie, was der Herr selbst in der schlimmsten Situation gesagt hat über die Charaktereigenschaft des Vaters und über die Macht des Vaters. Und dennoch eine verlorene, eine schreckliche Situation. Kein Wunder, dass der Herr Angst hat. So steht es auch in Vers 12. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Und dann dieser nächste Satz, denn es ist hier kein Helfer, kein Helfer. Der verlassene Christus ist eben nicht nur vom Vater verlassen, sondern er ist auch von allen anderen verlassen. Kein Helfer, weit und breit. Matthäus 26 sagt, die Jünger laufen alle weg. Sie haben ihn alle verlassen und die Angst packt ihn. Kreuzigung um 9 Uhr, totale Finsternis um 12 Uhr. Todesstunde Jesu gegen 15 Uhr. 6 erbärmlich lange Stunden. Und der verlassene Christus, und das ist das Zweite, ist zugleich der verhöhnte Christus. Zweitens, der verhöhnte Christus. Das sehen wir hier in den Versen 7 bis 12. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Sie sperren den Mund auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. Du bist mein Gott, von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn hier ist kein Helfer. Das ist der verhöhnte Christus. Er ist wie ein Wurm. Da steht im Hebräischen das Wort Tolaat. Und das ist ein niedriges, verachtetes Tier ohne Menschenwürde. Das beschreibt dieser Wurm. David Jaffin hat gesagt, das Niedrigste des Niedrigen ist das, was am Boden kriecht. Das Niedrigste des Niedrigen ist das, was am Boden kriecht. Und so wird Christus verhöhnt und dieser Hass tobt sich aus. Aber auch die Unsicherheit derer, die nicht wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Und die ahnen, dass sie sich hier in unendliche Schuld verstricken. Und sie johlen und sie schütteln den Kopf. Vers 8, das ist ein Ausdruck des Entsetzens und der Verachtung. Das taucht übrigens in Markus 15, Vers 29 bis 32 wieder auf, dieses Kopfschütteln, dieses demonstrative Kopfschütteln. Und dann übersetzt Luther so gut in Vers 8, sie sperren das Maul auf, sie gaffen. Und sie haben vielleicht auch ihr Mütchen gekühlt und ihre Sensationslust gestillt. Und in Vers 10 macht der Herr deutlich, dass Gott selbst ihn ja in diese Situation hineingebracht hat. Er hat ihn in diese Welt hineingeboren und ihn dann verlassen. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du hast mich in das alles gebracht. Und mich dann verlassen. In dieser ohnmächtigen Situation vollbringt der Herr Jesus den größten Kraftakt, der jemals auf dieser Erde geleistet wurde. Circa 250 Jahre später als Psalm 22 wird Jesaja schreiben. Grob um 750 vor Christus. Und er wird dann schreiben, der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Genau das ist passiert. Er warf alle unsere Sünde auf ihn. Aber diese Wahrheit ist schon in Psalm 22, Vers 7 versteckt, in diesem Tolaat. Das war der Rotwurm, also im Lateinischen heißt diese Art Cucus ilicis oder Schildlaus. Scharlachrote Farbe. Die Teppichfarbe, die dann beim Bau der Stiftshütte verwendet wurde. Das kommt von diesem Rotwurm, dieser Farbstoff Kermes, wurde gewonnen von den weiblichen Würmern, von deren getrockneten Körpern. Daraus gewann man diesen Farbstoff. Purpurrot. Scharlachrot vielmehr. Und wissen Sie, das eigentlich Spannende ist der Lebenszyklus dieser Wurmart. Wenn das Muttertier den Nachkommen das Leben schenkte, dann macht es den Körper an einer Baumrinde fest, an einem Holzstamm. Und die Mutter würde diesen Holzstamm nicht mehr verlassen. Und wenn es soweit war, dann starb das Muttertier und gab so in seinem Tod und durch seinen Tod den Nachkommen das Leben. Dieser Wurm. Und dabei befleckte eine rote Flüssigkeit den Baumstamm. Was für ein Bild. Was für ein Bild für Jesus. Er lässt sich festnageln an einem Kreuz, dort endet sein Leben, sein Blut färbt diesen Holzstamm und durch seinen Tod schenkt er der Welt das Leben. Ein Wurm, ein Rotwurm. Und darum, weil das stimmt, weil er das auf sich nimmt, weil er diesen Weg nicht scheut, ist der Gekreuzigte auch, und das ist das Dritte, der gefolterte Christus. Er ist der verlassene Christus, er ist der verhöhnte Christus und er ist der gefolterte Christus. Und das wird in diesen Versen 13 bis 22 deutlich. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Diese wilden Tiere sollen das Erschreckende dieser Situation beschreiben, das Unheimliche dieser Situation. In Vers 17 ist dann auch noch von Hunden die Rede. Vers 17, wo es heißt, Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Man kann diesen Vers 13b, Büffel, also mächtige Büffel haben mich umringt, auch übersetzen, Basans Riesenfarren haben mich umringt. Basan war ein gutes Weideland für die größten Bullen, wilde, unzivilisierte erschreckende Bullen, voller Gefahr und Angriffslust. Und diese Bullen waren ein Teil der okkulten Religion Kanaans. Und es kann sein, dass das auch mitschwingt, dieser okkult-dämonische Angriff auf Christus, der dort am Kreuz erfolgt, die Hölle triumphiert scheinbar, Satan scheint seinem Ziel ganz nahe zu sein, als dürfe er den Sohn Gottes antasten. Und doch geschieht gerade in dieser tiefsten Tiefe das, was ihn vernichten wird. Dort, wo alles nach Niederlage aussieht, nach Angst und nach Schrecken, da wird der größte Sieg errungen. Das ist das Wunder des Kreuzes, das ist die Macht des Kreuzes. Aber es erfordert einen hohen Preis. Und dieser Preis wird in den Versen 15 bis 18 beschrieben. Wo es heißt, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. 1000 vor Christus geschrieben. Man weiß ziemlich gut, was medizinisch bei einer Kreuzigung passiert. Ein Mediziner hat mir dazu mal einen ganz interessanten Aufsatz gegeben, wo das genau untersucht wird. In der Regel wird ein langer Nagel, etwa 13 bis 18 Zentimeter, 1 Zentimeter dick, in das Handgelenk des Gekreuzigten geschlagen, zwischen Handwurzelknochen und Speiche. Und dabei wurden keine großen Blutgefäße verletzt oder Knochen gebrochen, aber es wurden Nerven zerstört und Bänder zerstört. Und die Füße wurden meistens vorne am Stamm befestigt, übereinander gelegt und der Nagel zwischen dem zweiten und dritten Mittelfußknochen eingeschlagen. Und wieder kaum Blutgefäße zerstört, aber Knochenhaut und Nerven. Und im Unterschied zur Geißelung war die Kreuzigung eine relativ blutarme Prozedur. Es blutete zwar und Christus ist ja dann auch noch in die Seite gestochen worden, es ist Blut geflossen am Kreuz, aber verglichen mit der Geißelung war es relativ blutarm. Das Schlimme waren die Schmerzen und der Haupteffekt der Kreuzigung war die massive Behinderung der Atmung. Die Leute sind oft erstickt. Ja, wir müssen uns das so vorstellen, dass der Körper an ausgestreckten Armen hängt, dass der Brustkorb sich dehnt, aber dass es im Gegensatz zum normalen Atmen keine passive Ausatmung gibt. Es gibt keine passive Ausatmung. Und so kommt es zu Muskelkrämpfen. Der Mensch will natürlich dennoch ausatmen und muss irgendwie den Körper anheben, um ausatmen zu können am Kreuz. Und dazu muss er sich auf die Füße stützen, aber die Füße sind ja durchbohrt. Er muss sich, um überhaupt atmen zu können, auf die durchbohrten Füße stützen, eine grauenvolle Schmerzensqual und ein langsames Ersticken. Das ist der Tod am Kreuz. Und die häufigsten Todesursachen sind entweder Kreislaufschock, wegen des Blutverlustes, der dann doch da ist, und wegen der zu geringen Flüssigkeit, oder Ersticken, oder eben massive Herzschädigung. Und all diese Phänomene haben sie hier im Psalm 22 beschrieben. Wenn Sie den Anfang von Vers 15 ansehen, wo es heißt, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und in Vers 16 wird es dann nochmal deutlich. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Das ist dieser totale Flüssigkeitsverlust. Und dann das andere, das Auseinanderreißen der Arme, dieses Auseinanderdriften der gesamten Körperstatik. Das haben Sie im zweiten Teil von Vers 15. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Und dann das Herzrasen. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Und bitte bedenken Sie, dieser Psalm entstand circa 1000 vor Christus. Da gab es noch keine Karthager, von denen die Römer dann im 2. und 3. Jahrhundert diese Todesstrafe gelernt haben. Und das haben sie mitgenommen und das haben sie in ihrem Reich ausgebreitet. Und Psalm 22 offenbart diese medizinisch präzise beschriebenen Begleiterscheinungen des Kreuzestodes Jahrhunderte bevor diese Todesstrafe überhaupt eingeführt worden war. Und dann die öffentliche Qual in Vers 18, das alles ausgestellt, alles in der Öffentlichkeit. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Und dann wird Jesu Gewand von den römischen Soldaten verlost, die den Psalm höchstwahrscheinlich nicht kannten und vor allem kein Interesse daran hatten, ihn zu erfüllen. Aber schon am Kreuz, als der verlassene Christus noch verhöhnt und gefoltert wird, bricht das Licht durch. Und jetzt lesen Sie mal Vers 20. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben vor den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen der Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Merken Sie, wie der Herr sagt, Herr, meine Stärke. Auch in den Evangelien ist ja das letzte Wort am Kreuz nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja nicht das letzte Wort am Kreuz, sondern Herr, meine Stärke, das entspricht dem, was Jesus nach Lukas 23, 46 gesagt hat. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das sagt er noch am Kreuz. Und das sagt er auch hier in Vers 20. Herr, meine Stärke, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann das letzte Wort, was wir von Johannes überliefert haben, Johannes 19, Vers 30, wo der Herr sagt, es ist vollbracht, es ist geschafft, es ist vollendet. Es ist alles getan, was nötig war, um die Schuld zu bezahlen. Und so auch hier dieser Seufzer der Erleichterung am Ende von Vers 22. Du hast mich erhört. Da bezeugt der Gekreuzigte, es wird alles gut. Du hast mich erhört, das ist Geborgenheit. Dieser Seufzer der Erleichterung und der Rettung, der markiert die große Wende in diesem Psalm. Und darum ist der verlassene Christus und der verhöhnte Christus und der gefolterte Christus doch am Ende der triumphierende Christus. Und das sind die letzten Verse von Vers 23 an bis zum Schluss. Wir können die nicht im Einzelnen mehr auslegen, aber ich will auf einige wichtige Punkte sie noch hinweisen. Dann kommt dieser Umschwung. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er ihn. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Und allein werden anbeten alle, ihn werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Das ist der Schluss. Das ist der triumphierende Christus. Dieser Umbruch, wenn man das musikalisch gestalten wollte, dann brauchte man helle Posaunen, jubelnde Streicher, machtvolle Pauken, um diesen letzten Teil des Psalmes angemessen zu unterstreichen. Und schauen Sie mal, Vers 23 nimmt vorweg den Auftrag, den der Auferstandene dann der Maria geben wird. Haben Sie es im Ohr, was er zu Maria sagt in Johannes 20, Vers 17? Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, was passiert ist mit der Auferstehung. Und hier in Vers 23 klingt das ganz ähnlich. Da heißt es, ich aber will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Der Sieg über den Tod, der kommt vielen Menschen zugute, nicht nur dem Gekreuzigten, sondern das hat weltweite Folgen. Schauen Sie Vers 28. Durch das, was hier geschieht, werden sich auf der ganzen Welt Menschen zu Gott bekehren. Vers 28. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden. Und durch den, der hier auferweckt worden ist, werden sich auch die Heiden vor Gott beugen, wie das hier steht. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Und sogar die Toten, Vers 30, werden sich vor ihm beugen müssen. Sie sterben nicht einfach weg, sondern sie werden auch vor ihm stehen und sich verantworten müssen. Das steht in Vers 30. Ihn werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. Aber die verschwinden nicht da im Staube und ihr Leben nicht konnten erhalten, sondern sie werden vor ihm stehen. Er wird diese Macht haben. Und Gottes wunderbares Handeln wird bekannt werden, wie hier in Vers 32 steht, einem Volk, das noch geboren wird, einem nachgeborenen Volk. Und wissen Sie, was damit in den Blick kommt? Die Gemeinde. Die Gemeinde schon hier in Psalm 22. Vorher war schon von Gottes Volk Israel die Rede in Vers 24. Auch Israel wird den Segen und die Folgen der Auferstehung zu spüren bekommen. Vers 24, was Paulus dann in Römer 11 weiter ausführt. Aber das Neue, was durch Kreuzigung und Auferstehung hindurch geschaffen wird, ist die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Und auch die ist schon angedeutet in diesem Psalm 22. Und der letzte Satz des Psalms klingt dann ganz ähnlich wie die letzten Worte, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es ist vollbracht. Und wie lauten die letzten Worte hier? Denn er hat es getan. Gott hat es getan. Gott hat sein gnädiges, liebevolles Werk vollbracht. Er hat sein erschütterndes Werk zum Ziel geführt und vollendet, denn er hat es getan. Liebe Gemeinde, was für ein Bibeltext. Wir konnten hier nur in dieser kurzen Zeit einer Predigt versuchen, ein paar Hinweise zu geben. Und ich möchte Ihnen dieses Wort Gottes sehr ans Herz legen, dass Sie es zu Hause nochmal sich angucken, dass Sie es vielleicht in den nächsten Tagen immer wieder noch einmal vornehmen. Und dass sie diese Spuren nachverfolgen, die sich durch diesen Psalm hindurch bis zum Kreuz ziehen. Was für ein erschütterndes Gemälde, in dem der heilige Gott sich offenbart, bis in die Details, bis in die Einzelheiten der Kreuzigung hinein. Und ein letztes Mal will ich sagen, diese Verse sind etwa 1000 vor Christus entstanden. Das steht fest. Daran ist nicht zu rütteln und zu deuteln. Das kann keiner bestreiten. Und daraus ergeben sich abschließend einige packende Beweise. Beweise natürlich nicht im strengen naturwissenschaftlichen Sinne, aber Beweise in dem Sinne starker Überzeugung. Dieser Psalm 22 ist ein starker Beweis für die göttliche Eingebung der Bibel. Niemand anderes außer dem allwissenden, allmächtigen Gott konnte diese Vorgänge in dieser Genauigkeit 1000 Jahre vor Christus offenbaren. Ein starker Beweis für die göttliche Eingebung der Bibel. Und weiter. Psalm 22 ist ein Beweis für die von Gott vorgesehene Notwendigkeit des Kreuzes. Gott wollte offensichtlich diesen speziellen Weg gehen, um die Sünde zu entmachten. Er hat sich auf diesen Weg festgelegt. Und so ist Psalm 22 auch ein starker Beweis dafür, dass Jesus Christus wirklich der angekündigte Retter und Messias ist, wirklich der Sohn Gottes ist. Denn allein zu seinem Leben passt, was hier im Psalm 22 steht. Nicht zu David, nicht zu irgendeinem anderen, der sonst noch gekommen wäre, sondern es passt allein zu dem, was der Herr Jesus getan und gesagt hat. Und schließlich, und das sollten wir nicht vergessen, ist Psalm 22 ein starker Beweis dafür, dass der Herr Jesus, als er die Herrlichkeit des Vaters verließ, um in diese von Sünde vergiftete Welt hineinzukommen, dass unser Herr genau wusste, was ihn erwarten würde. Er wusste alles vorher, ganz genau. Immer wieder hat der Herr Jesus gesagt, es muss die Schrift erfüllt werden. Und unser Herr wusste, dass zu dieser Schrift auch Psalm 22 gehört. Und er kannte Psalm 22 viel besser als wir. Und unser Herr wusste genau, was Psalm 22 bedeutet und was die Verse 15 bis 18 bedeuten. Er wusste das alles. Und er hat trotzdem gesagt, es muss die Schrift erfüllt werden. Und er hat es getan für uns. Und dann hat er dafür gesorgt, dass du davon erfährst. Und darum hat er dieses Gemälde in die Bibel gesetzt. Nicht damit wir wie Kunstliebhaber davor stehen und uns von dem Anblick dieses Gemäldes faszinieren lassen. Das wäre zu wenig. Sondern unser Herr hat uns dieses Gemälde in die Bibel hineingestellt, damit wir unseren Platz in diesem Gemälde finden. Damit wir unseren Platz darin finden. Und deshalb erzähle ich immer wieder so gern von diesem berühmten Rembrandt-Bild, das in der Eremitage in St. Petersburg steht. Diese Abnahme des Kreuzes, wo gezeigt wird, wie in einem hellen Licht der Körper Christi vom Kreuz abgenommen wird und die Menschen blicken entsetzt zu diesem Mittelpunkt hin. Und unter denen, die da hinaufstarren, ist ein Gesicht, das dem Rembrandts ganz ähnlich sieht. Er hat seinen Platz in diesem Gemälde gefunden. Er hat sich selbst hineingezeichnet. Und er hat damit bekannt, ja, auch für mich ist er gekommen. Auch ich habe ihn an dieses Kreuz gebracht. Und ich brauche, dass er für meine Schuld stirbt. So hat Rembrandt sein eigenes Gesicht hineingemalt. Und wie kannst du das tun? Wie kannst du dein eigenes Gesicht in dieses Gemälde hineinsetzen, indem du dich beugst vor ihm? Indem du stille wirst vor ihm und bekennst, dass du es brauchst, dass auch deine Schuld ihn an dieses Kreuz gebracht hat. Dass auch du ein Sünder bist, dass auch du durch Unglauben schuldig geworden bist vor Gott, dass du den, der dich geschaffen hat, so oft ignoriert hast. Dass du seine Gebote an so vielen Stellen übertreten hast, aber noch viel schlimmer, dass du in deinem Herzen ihn nicht so liebst und anbetest, wie es recht und angemessen wäre vor ihm, weil ihm dein Leben ja gehört. Und so kannst du dein eigenes Gesicht in dieses Bild hineinzeichnen, dass du dich schlichtweg vor ihm beugst und sagst, Herr, vergib mir. Ich gebe zu, dass ich verloren bin ohne deine Vergebung. Und es ist das größte Glück meines Lebens, dass das, was du an diesem Kreuz getan hast und dass die Schmerzen, die du ertragen hast und die Qual, die du erlitten hast und die Demütigung, die du dir hast gefallen lassen, auch wenn du es nicht nötig gehabt hättest, dass du es auch für mich getan hast. Und wenn du dich so in dieses Gemälde mit hineinzeichnest, dann wirst du auch den großen Trost erfahren, der von diesem Kreuz ausgeht. Ganz gewiss. Und diesen Trost, der auch schon in diesem Bild mit angedeutet ist, da sind Leichentücher. Leichentücher, die darauf warten, diesen Leichnam, der da vom Kreuz abgenommen wird, jetzt aufzunehmen. Aber Rembrandt hat das so aussagestark gemacht. Diese Leichentücher sind fast im Dunkeln. Sie sind in der Ecke des Bildes. Auf sie fällt kein Licht. Sie sind deutlich da, aber sie sind nur in einem ganz matten Licht dargestellt. Und damit macht Rembrandt schon deutlich, sie werden nicht mehr lange gebraucht, diese Leichentücher. Die spielen keine große Rolle mehr. Noch 2 Tage und dann ist gut. Es ist so bewegend, wie diese Hoffnung und Gewissheit der Auferstehung schon in diesen matt und an den Rand gedrängten Leichentüchern sichtbar wird. Ja, da ist noch diese kurze Frist. Aber sie werden nicht mehr lange gebraucht. Und dann haben sie ihren Zweck ein für alle Mal erfüllt. Denn dann wird er auferstehen. Und dann wird alles endgültig gut werden. Und so wollen wir diesen Karfreitag ganz bewusst erleben. Wir wollen ihn nicht überspringen. Wir wollen ihn nicht schon übertönen durch all das Licht, das folgen wird. Aber wir wollen sehen, dass schon im Bild der Kreuzigung ganz deutlich und in diesem Psalm so wunderbar deutlich ab Vers 23 die Gewissheit und die Herrlichkeit und die Kraft der Auferstehung nicht mehr übersehen werden kann. Und dann wird es ein gesegneter Karfreitag sein, ein getroster Karfreitag für alle die, die wissen, ich gehöre unter dieses Kreuz, aber ich gehöre zu diesem Herrn, der da gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und das kann dann selbst in finstersten Situationen durchtragen, wie an jenem Karfreitag im April 1945. Und damit möchte ich schließen. Da sitzt ein Jurist, der im Widerstand gegen Hitler mitgemacht hat und der die bekennende Kirche juristisch beraten hat, Friedrich Justus Perels, sitzt in Berlin im Gefängnis und wartet darauf, dass er vom SS-Sonderkommando in den nächsten Tagen hingerichtet wird. Und am Karfreitag schreibt er an seine Frau. Heute am Karfreitag, sagt er, steht der ganze Trost des Kreuzes Jesu Christi unmittelbar vor unseren Augen. Das ist eine starke und ewige Gewissheit, dass er für unsere Sünden dahingegeben ist und dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Diese Gewissheit gibt er uns und macht uns damit in der großen Trübsal fröhlich und reißt uns aus der Angst und Qual. Das erfahre ich hier in ganz reichem Maße. Und daran und an nichts anderes dürft und sollt auch ihr euch halten. Der Trost dieses Kreuzes und die Kraft dessen, der für unsere Schuld starb, trägt immer und überall. Er ist unser Friede. Amen.